Ja, ihr könnt schon mal 1. Könige 19 aufschlagen. 1. Könige 19. Wir starten mit dem Propheten Elia. Der hat eine mächtige Achterbahnfahrt hinter sich. Erst das große Wirken erlebt auf dem Berg Karmel, wo Feuer vom Himmel kommt. Dann der tiefe Absturz. Er flieht vor der Königin Isabel in die Wüste. Und dort sehen wir, dass Gott ihn wieder aufrichtet. Und er gelangt zu einer wichtigen Erkenntnis, dass er eben Gott doch noch nicht so gut kennt, wie er dachte. Und dass Gottes Gedanken eben höher sind als seine Gedanken. Und wir fragen uns nach diesem tiefen Fall natürlich, was soll man mit diesem Diener überhaupt noch anfangen? Ich meine, vielleicht braucht er jetzt eine sehr, sehr lange Auszeit, dass er erstmal von der Bildfläche verschwindet. Ein anderer wird sich vielleicht fragen, kann so jemand überhaupt noch so ein wichtiges Prophetenamt überhaupt ausführen? Und wir merken, Gott sieht das ein wenig anders. Teil seiner Seelsorge ist es, diesen Propheten wieder mit ganz wichtigen Aufgaben zu vertrauen. Ist vielleicht auch für uns auch ganz wichtig, es ist Teil der Seelsorge, dass wir beschäftigt sind, dass wir wichtige Aufgaben haben, dass wir unterwegs sind für den Herrn. Manchmal ist es bei uns ja auch so, dass wir sagen, na, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Monate oder ein halbes Jahr lang Auszeit. Ich glaube, es ist wertvoll, wenn wir wichtige Aufgaben haben. Das hilft uns immer weiter voran. Und wir fragen uns natürlich, was sind das jetzt für Aufträge, die er bekommt? Und das lesen wir in 1. Könige 19, ab Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandre nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram, das ist Syrien. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Also, dreimal soll er salben, einmal den Hazael. Er soll der neue König von Syrien oder von Aram werden. Und hier haben wir auch eine Antwort auf Elias Klage aus Vers 10. Da hat er Gott geklagt und hat gesagt, die Kinder Israels haben den Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und Gott sagt jetzt, und diesen Hazael werde ich jetzt als Gerichtsmittel für Israel nutzen. Dann gibt es als zweites den Jehu, er soll der neue König von Israel werden und er dient folgendem Zweck, er soll letztendlich Gericht üben über das gottlose Haus Ahabs. Wir lesen dann später, 70 männliche Nachkommen werden getötet und dann auch die Königin Isabel. Dafür ist er dann verantwortlich. Und dann zuletzt der Elisa. Er soll der neue Nachfolger werden von Elia und er soll ja letztendlich Gericht üben über die restlichen Gottlosen. Und auf diesen letzten Auftrag wollen wir heute morgens besonders eingehen. Es geht nämlich um die Frage, wie findet Gottes Werk seine Fortsetzung? Ich will heute über Jüngerschaft reden, über Nachfolge. Und dazu lasst uns jetzt die Verse 19 bis 21 noch lesen. Und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Safats, der pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her. Und er selbst war beim 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm, geh hin und kehre wieder zurück, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wir haben ja gelesen, der Elia hat 3 Aufträge erhalten und interessanterweise entscheidet er sich, zuerst zu dem Elisa zu gehen. Das war ja eigentlich der letzte dieser 3 Aufträge. Ich weiß nicht, für was wir uns zuerst entschieden hätten, aber ich denke, so ein König zu sein, ist doch irgendwie reizvoller. Und ein Prophet zu sein, ich meine, ein Prophet galt in den Tagen sowieso nicht viel, das wusste Elia von sich selbst. Und dennoch ging er zuerst zu dem Elisa. Und wir fragen uns natürlich, was hat ihn wohl dazu bewogen? Und vielleicht sollten wir da erstmal auf eine Fehleinschätzung des Propheten eingehen. 3-mal hat er nämlich in diesem ganzen Text behauptet, und ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Er sah sich also als einzigen noch, der die Stimme für Gott erhob. Und Gott machte ihm dann den Irrtum deutlich und sagte, nee, Elia, du bist nicht der Einzige. Hier gibt es noch 7000 andere, die habe ich mir übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal beugen. Und unter anderem ein Mann namens Elisa. Und ich glaube, das hat den Propheten doch sehr ermutigt. Er hat hier einige Dinge erkennen müssen. Zum einen, es ist Gott, der sein Werk voranbringt. Und wisst ihr, auch wenn es manchmal finster ausschaut, dürfen wir doch wissen, Gott ist am Wirken. Manchmal eben im Verborgenen, wo wir nicht so ganz hinschauen können. Und er muss noch etwas feststellen, Gott ist auch nicht an bestimmte Personen gebunden. Nach Elia geht es eben nicht den Bach runter. Das ist auch wichtig zu wissen. Gott lässt sich immer ein Zeugnis. Und hier irren wir manchmal auch an uns selbst oder denken das auch über die anderen. Wir denken, wenn der und der nicht mehr da ist, wie soll das weiterlaufen? Wenn ich nicht mehr da bin, wie soll der Bereich weiterlaufen? Und Gott macht letztendlich deutlich, ich bin nicht an bestimmte Diener gebunden, wie immer sie auch heißen mögen. Also das ist erstmal wichtig zu wissen. Die Erfahrung haben wir selber gemacht mit meiner Frau, als wir hier hingezogen sind. Ich habe gerade dort in Detmold hatten wir eine Gemeindebibelschule aufgebaut, einen Großteil habe ich dort auch unterrichtet. Und dann war ich weg, am Anfang wurde ich noch eingeladen, ab und zu Unterricht zu halten. Dann sagte ich irgendwann, es ist mir doch zu weit, dorthin zu reisen. Und später guckte ich, alles ohne Probleme abgedeckt. Es waren die eigenen Schüler, die den Unterricht übernommen hatten. Und dann, ich glaube, wahrscheinlich war das so nach 2 Jahren, da sitzen wir dort mal im Gottesdienst und gucken um uns herum und merken so viele neue Gesichter. Und dann wurde uns klar, hier braucht uns kein Mensch mehr. Also hier braucht uns niemand mehr. Und wisst ihr, das ist auch irgendwie sehr, sehr befreiend, das zu wissen. Also, das sollten wir immer auch im Kopf behalten. Aber jetzt doch ein großes Aber. Das sind ermutigende Gedanken, sollten die Gemeinde aber auch niemals passiv werden lassen. Wisst ihr, er will uns insbesondere nutzen, damit sein Werk vorangetrieben wird. Denn manchmal stellen wir tatsächlich Folgendes fest, nur ein Beispiel. Ein Pastor oder Pfarrer, so ein Alleinunterhalter, der alles gerissen hat in der Gemeinde. Und dann verschwindet er von der Bildfläche und da kommt eben keiner nach. Oder jemand, den man sich niemals gewünscht hat. Und da merken wir, so läuft es eben dann doch nicht, dass Gott einfach so macht und da ist jemand Neues da. Nein, er will uns gebrauchen, dass neue Diener am Ende da sind. Und deshalb legt die Bibel auch ganz, ganz besonders hohen Wert auf die Zubereitung neuer Nachfolger und auch Diener. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Elia diese beiden ersten Aufträge erstmal liegen lässt und zum Elisa geht. Das ist für ihn das Allerwichtigste. Und wie wir am Ende auch feststellen ist, die ersten beiden Aufträge hat er, glaube ich, am Ende auch gar nicht erfüllt. Die hat er liegen lassen. Die übernimmt nämlich später der Elisa. Das ist nämlich auch interessant zu sehen. Also, vielleicht für uns auch nochmal, wenn wir in der Gemeinde dienen, lasst uns immer um uns herum schauen. Gibt es da jemanden, in den ich investieren könnte? Dem ich vielleicht etwas beibringen könnte? kann ich ihn vielleicht anleiten, auch im Dienst. Wisst ihr, es muss nicht kompliziert sein, nimm einfach jemand an die Hand. Und ich persönlich glaube, auch gerade im Rahmen eines Dienstes kann man wunderbar in Menschen investieren. Oder wie wir es nennen, Jüngerschaft treiben. Also lasst uns das nutzen. So macht es auch ein Elia. Ich glaube, das größte Vorbild ist für uns natürlich auch der Herr Jesus. Er investiert wirklich in ein paar Nachfolger. Und oft hat er eine große Menge um sich herum und kann sich trotzdem zurückziehen und sagen, nein, die haben jetzt Vorrang. Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, es liegt daran, weil es Jesus nicht um Quantität geht, sondern zuallererst um Qualität. Und deswegen investiert er einfach in ein paar Jünger. Manchmal sind es auch nur drei. Und er kann den Jüngern zum Beispiel sogar so etwas weitergeben. Johannes 14, 12 sagt, euch überlasse ich am Ende sogar die größeren Werke. Das heißt, er hat besonders in ein paar Jünger investiert. Was haben die Jünger später gemacht? Die haben die ganze Welt erreicht. Das hat er denen übrig gelassen. Und übrigens, so ist es auch bei Elisa und Elia. Wir lesen nämlich am Ende, tut Elisa doppelt so viele Wunder wie der Elia. Und das ist es dem Elia wert. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke von Jüngerschaft. Ich will ein wenig in ein oder ein paar Personen investieren, damit am Ende etwas Größeres dabei rauskommt. Das stimmt, ich kann auch alles alleine erledigen, irgendwie, aber am Ende wird nichts Größeres bei rumkommen. Lieber in Personen investieren, damit am Ende was Großes entsteht. Und daher geben wir dieser Aufgabe auch besonderen Vorzug. Schauen wir uns die Berufung an des Elisas. Das ist ja eine interessante Situation. Da kommt der Prophetenmantel, der wird über den Elisa geworfen. Also ein Zeichen für den Elisa, du sollst mein Nachfolger werden. Und jetzt heißt es für den Elisa, er muss wichtige Entscheidungen treffen. Und es zeigt auch uns jetzt gleich ein bisschen, in welche Person wir besonders investieren sollten. Ich dachte zuerst, wenn man das so hier liest, scheint das ja ein sehr ungünstiger Zeitpunkt zu sein. Ich meine, der Elisa mitten bei der Arbeit, pflügen, er ist schwer beschäftigt. Ich meine, erzähl mal einen Bauern, dass es jetzt etwas Wichtigeres gibt als pflügen. Also ich glaube, da kommen wir nicht unbedingt weiter bei ihm. Der hat nämlich einen ganz festen Zeitplan im Kopf. Er hat sich das Wetter angeschaut und er weiß, heute ist es dran. Außerdem sehen wir, da gibt es 12 Gespanne und er ist nur bei einem. Das heißt, da sind noch 11 weitere Knechte wahrscheinlich oder Diener. Er hat nur einen übernommen, aber er trägt wohl die Verantwortung für diese ganze Horde. Und den da rauszunehmen, ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, so kennen wir das auch von unserem Herrn. Er beruft auch gerne Menschen, die so mitten im Leben stehen, die gerade am Fischen sind. Der eine ist da gerade bei seiner Zollbude beschäftigt. Es gibt auch manchmal Hirten, die mitten aus dem Dienst gerissen werden. Wir kennen das zum Beispiel bei Mose oder auch bei David. Und es ist eben nicht so, dass man Leute ruft, die nichts zu verlieren haben. Die sind meistens wirklich beschäftigt und dann werden sie gerufen. Und es ist eben nicht Gottes Art zu fragen, ob die Situation, ob der Umstand, ob der Zeitpunkt gerade passend ist. Wir hätten das manchmal so gerne, aber ganz häufig ist es nicht so. Wir sind vielleicht voll vom Alltag, voll beschäftigt und dann kommt er und sagt, komm hier raus. Ich weiß nicht, was Elisa da durch den Kopf ging. Alles verlassen, meinen ganzen Besitz, die Arbeit, mein altes Leben jetzt einfach so aufgeben. Aber ich glaube, das ist auch immer wieder unser Problem. Wir werden immer Gründe finden, beim Alten zu bleiben. Wir werden immer Gründe finden. Wir werden immer sagen können, warum es gerade jetzt nicht geht. Das geht uns allen so. Aber wisst ihr, darum geht es gerade bei Gottes Ruf, zu verzichten. Damit fängt alles immer an. Es muss verzichtet werden. Es ist nicht so, dass Gottes Ruf so quasi on top drauf kommt, sondern er verlangt von uns immer, und das hast du aufzugeben. Oft geht das auch zeitlich gar nicht anders, gerade wenn wir sehr beschäftigt sind. Der sagt, und das und das und das wirst du alles aufgeben müssen, damit du das tun kannst, was ich jetzt von dir möchte. Das ist eine sehr große Herausforderung. Das heißt, das Alte muss aufgegeben werden für etwas Neues. Was macht der Elisa? Es heißt hier, er aber verließ die Rinder und lief Elia nach. Ich finde es erstaunlich, wenn man so etwas liest, kennen wir ja auch vom Neuen Testament. Da wird einfach alles liegen gelassen und dem Herrn hinterhergelaufen. Einfach ein Aufruf, folge mir nach, und schon sieht man die Jünger hinterherlaufen. Wir fragen uns, wie ist das überhaupt möglich? Aber darum geht es letztendlich. Alles liegen lassen und Jesus Christus auf Schritt und Tritt zu folgen, von ihm zu lernen, von ihm umgestaltet zu werden. Die Frage ist nur, wie lernen wir das ganz besonders? Wisst ihr, man könnte es ja sehr abstrakt sagen, lass einfach alles liegen und folg Jesus nach. Da steht da und sagt, was ist das denn? Was soll ich denn jetzt tun? Ganz häufig bedeutet das, anderen Jüngern Jesu nachzulaufen, Vorbildern. So macht Jesus das ganz, ganz häufig. Von anderen zu lernen, die ein paar Schritte weiter schon sind als ich selbst. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir Menschen um uns herum haben, die ein paar Schritte weiter sind als wir. Gesellt euch immer wieder solchen Leuten. Das ist ganz, ganz wertvoll. Aber ich kenne das auch, Geschwister bekommen es da manchmal mit der Angst zu tun. Ich meine, da läuft plötzlich so ein Elisa hinter dir her. Du fragst dich, was soll ich mit dem bloß anfangen? Was soll ich mit dem machen? Was soll ich dem beibringen? Ja, da gibt es ja von Gene Gibson da so ein Programm. Muss ich das vielleicht machen? Alle Kurse durch, 0, 1 und so weiter. Und dann kommt einem das so groß vor. Ich glaube, es geht gar nicht darum. Ihr könnt meinetwegen alle Kurse liegen lassen. Ich glaube, es ist auch viel, viel simpler. Du kannst die auch nicht weiterführen, als wie du selbst bist. Zeig denen einfach, was du machst, was du kannst, was du in deinem Dienst tust. Zeig ihnen einfach ein paar Schritte, die er gehen kann. Es braucht gar nicht viel zu sein. Und den Rest muss er sowieso woanders lernen. Das kenne ich, wenn ich mit jemandem Jüngerschaft mache. Gerade wenn es um persönliche Evangelisation geht, dann sage ich, geh zu Franz, geh zu Günther, geh zu Karl. Bei mir wirst du da nicht zu viel lernen. Da gibt es Brüder, die tausendmal so weit sind wie ich. Aber ich kann dir das und das und das beibringen. Und ich glaube, da ist nicht zu viel von uns gefordert. Aber das, was du gelernt hast, bring es den anderen bei. Was konnte der Elisa von dem Elia lernen? Einmal Gott vertrauen. Elia konnte ihm das erzählen. Ich saß da am Bach und da kamen plötzlich die Vögel und haben mich versorgt. Er konnte ihm beibringen, für Gott zu stehen, der Berg Karmel. Und Jakobus 5 sagt uns auch, was er von ihm lernen konnte, ist, Elia war ein ernsthafter Beter gewesen. Das hat er ihm auch beibringen können. Das sind einfach ein paar Punkte, wo Elia dem Elisa voraus war. Jetzt kommt aber eine kleine Irritation. Ich habe den Punkt mal so überschrieben, kein Rückblick erlaubt. Wir lesen ja, er läuft ihm irgendwie nach und irgendwie bleibt er dann doch stehen. Er sagt, ich würde mich gerne nochmal von meinen Eltern verabschieden. Und für alle Bibelkenner, dann klickt's gleich, wir denken ans Neue Testament, da gibt's doch auch so einen. Lukas 9, es sprach aber auch ein anderer Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wir fragen uns, ging das dem Elisa jetzt vielleicht doch zu schnell? Oder hat er am Ende vielleicht sogar kalte Füße bekommen, hat gesagt, am Ende werde ich vielleicht dann doch zu Hause bleiben? Ich meine, allein diese Frage disqualifiziert sie ihn nicht für das Prophetenamt. Ich glaube, hier gibt es etwas Wichtiges zu lernen. Nachfolge und Dienst bedeutet nicht, dass man all seine Freunde, Bekannte, Verwandte, die Eltern, die Ehefrau und so weiter einfach liegen lässt. Es ist eben nicht so, dass man für ein Jahr verschwindet und dann flattert so ein Brief zu den Eltern nach Hause und dann steht da drinne: Mit euch habe ich leider abschließen müssen, ich habe jetzt irgendwie eine höhere Berufung, der ich nachgehen muss. So eben nicht. 1. Timotheus 5 ist für viele schon ein wichtiges Thema geworden. Da gibt es plötzlich die Angehörigen, die alt geworden sind, Eltern, Großeltern, müssen gepflegt werden. Und dann hieß es plötzlich, kennen wir von Judith, man muss sich von Afrika verabschieden und zurückgehen. Und das können wir nicht einfach so ignorieren, solche Gebote. Aber ich glaube, hier lernen wir aber auch etwas Wichtiges. Wer in die Nachfolge und wer in den Dienst Jesu tritt, ordnet alles dieser Person unter. Das heißt, Jesus regelt ab jetzt das Verhältnis zu den Mitmenschen, ja, und auch womit ich sonst zu tun habe. Bei Jesus ist es nämlich so, jede Entscheidung muss folgendermaßen lauten, immer für Jesus. Und er sagt mir dann, was das zu bedeuten hat. Ich meine, oft hört man das auch, zuerst ist doch meine Familie dran. Und wenn das mit der Familie geordnet ist, ja, dann kann ich dienen. Und ich verstehe auch, was darunter gemeint ist. Aber wir sollten das auch nicht missverstehen. Zuerst muss es nicht mit meiner Familie stimmen. Zuerst muss es mit Jesus passen. Das ist entscheidend. Und dann kann Paulus dir zum Beispiel auch sagen, in 1. Korinther 7, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Das heißt, du wirst nicht viel Zeit haben. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und dann kann er dir das so sagen. Und sagen, weißt du, deine Frau ist nicht alles in der Welt. Du bist mein Nachfolger. Und jetzt kann es zum Beispiel bedeuten, dass du abends mal losziehst und den besuchst und du lässt deine Frau zu Hause. Gut ist es natürlich, wenn das besprochen ist, wenn beide diesen Blick haben. Aber es sollte so sein. Also immer für Jesus. Und er sagt dir dann, wie viel Zeit du mit der Familie zu verbringen hast, mit dem Nachbarn und so weiter. Er wird das alles ordnen. Aber manchmal heißt es dann auch loslassen und sagen, heute Abend eben nicht bequem, heute Abend kein Fernsehen, heute Abend dienen. Das kann es bedeuten. Und ich glaube, manchmal sind die Kosten, auch gerade was die Familie betrifft, sehr, sehr hoch. Habe ich vielleicht schon die Beispiele auch erzählt, aber ich finde die so wertvoll. Der Bhakt Singh, der indische Gemeindegründer, da gibt es diese besondere Situation, seine Eltern betteln, dass er von Jesus lassen soll. Der Vater, der demütigt sich sogar vor ihm. Das war eigentlich ein Riesenrespekt, was er dem Sohn dann gegenüber gezeigt hat. Aber Bhakt Singh bleibt treu und sagt, ich werde jetzt gehen. Oder ein anderer Prediger, der Matsuzaki, da lesen wir, sein Vater attackiert ihn sogar mit dem Schwert und am Ende schmeißt er ihn sogar aus dem Fenster. Und er verblutet da fast. Irgendwann geht es für ihn aufwärts und er zieht weiter. Er sagt sich, ich muss aber Jesus treu bleiben. Das sind natürlich drastische Beispiele, aber die machen es deutlich. Am Anfang steht Jesus und der entscheidet jetzt, was dran ist. Ich glaube, Elisa handelt sehr vorbildlich. Er kehrt in das Haus seiner Familie zurück, macht ein Abschiedsfest, aber er hat entschieden, mitzukommen. Und woran sehen wir das besonders? Indem er alle Brücken abbricht. Hier heißt es, er kocht die Rinder und er nutzt dann das Geschirr als Brennholz. Und wo die anderen das so sehen, dann wird ihnen das so deutlich, dieser Mann hat sich entschieden. Der kommt nicht mehr zurück. Das ist jetzt ein Prophet. Und wenn wir uns vielleicht mal fragen, wie sieht ein echter Nachfolger aus? Woran kann man das erkennen? Es ist jemand, der nicht mehr zurückschaut, der regelrecht die Brücken abgebrochen hat. Und ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn ich den Eindruck habe, jemand hat da noch irgendwie so den Fuß irgendwie in der Tür gelassen. Meistens kehren die zurück. Wer irgendwie noch einen Fuß zum alten Leben sich lässt, der wird irgendwann zurückkehren. Man muss komplett abbrechen. Und das ist auch eine Hilfe für die Frage, in wem soll ich vielleicht besonders investieren? Vielleicht habt ihr euch das mal gefragt. Ja, ich habe hier vielleicht einen Dienst, da würde ich gerne jemanden anleiten oder ich würde einfach mit jemandem Jüngerschaft jemandem etwas zeigen. Wo guckt man dann hin? Naja, der ist besonders nett, besonders liebenswert, vielleicht mit dem. Ich würde dir raten, such dir jemanden, wo du den Eindruck hast, der hat mit dem alten Leben wirklich abgebrochen. Der hat sich das etwas kosten lassen, die Nachfolge. Auch immer wieder ein wichtiges Indiz. Und da wirst du in besonderer Weise auch Früchte sehen. Hier kommt dann aber nochmal eine Frage von dem Elia. Da fragen wir uns vielleicht schon, wie sollen wir das verstehen? Je nach Übersetzung. Geh hin und kehre wieder zurück, denn was habe ich dir getan? Luther übersetzt ein bisschen anders. Aber ich glaube, in der neuen evangelistischen Übersetzung oder Übertragung wird das auch gut dargestellt. Da heißt es, geh nur, erwiderte Elia, ich habe dich ja nicht gezwungen. Das heißt, Elia wünscht sich schon, dass der Elisa mitkommt, aber eines hat er auch gut verstanden. Er sagt sich, Elisa, es geht nicht um mich. Am Ende folgst du nicht mir nach und bist nicht meinem Ruf gehorsam, sondern Gott hat dich gerufen. Und das ist etwas Wichtiges zu verstehen, gerade wenn wir in Leute investieren. Es geht nicht um uns. Und versuch auch niemals, jemanden an dich zu binden oder an deine besonderen Ansichten zu binden. Wir sollten uns niemals in den Vordergrund schieben. Jesus kritisiert das zum Beispiel bei den Pharisäern. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, Proselyten zu machen. Er sagt, ihr macht da Riesenreisen, um einen Proselyten zu machen. Und was kommt am Ende raus? Er sagt, und diesen einen macht ihr zu einem Sohn der Hölle zweimal so viel, wie ihr es selbst seid. Die haben wirklich die Leute an sich gebunden und haben sie ruiniert mit ihren Ansichten. Für mich ist der Johannes der Täufer ein Riesenvorbild. Der hat auch um sich herum Jünger gehabt, Leute, die er angeleitet hat. Und dann kommt Jesus vorbei. Was ruft er dann? Siehe das Lamm Gottes. Und zwei Jünger verschwinden. Und ich würde sagen, wunderbar. Besser geht es eigentlich nicht, wenn du jemanden an Jesus verlierst. Besser geht's nicht. Und das ist unsere Aufgabe, Leute letztendlich an Jesus zu verlieren. Dann hast du es gut gemacht, wenn jemand so Jesus im Blick hat. Für mich war auch der Abschluss nochmal wichtig. Da lesen wir, dass Elisa dem Elia nachfolgt und dann gerade die letzten Worte. Und er diente ihm. Elisa war sich dafür nicht zu schade, Elia einfach im Dienst zu unterstützen. Das heißt, einfach das zu tun, was Elia von ihm wollte. Vielleicht einfach Aufgaben abzunehmen. Später gibt es eine Situation, da ist Elia schon verstorben. Da ist der König Josaphat und dem wird Folgendes gesagt, dass der Elisa in der Nähe ist. Und dann steht da Folgendes, hier ist Elisa, der Sohn Safats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Das steht in 2. Könige 3, Vers 11. Ich sehe, der hat den geringsten Dienst gemacht. Was immer das für eine Waschung war, einfach um Hände zu waschen oder rituelle Reinigung, der hat ihm einfach Wasser drüber gegossen. Der war sich dafür nicht zu schade. Und ich glaube, manchmal ist es so, man erwartet von Jüngerschaft gewaltige Dinge. Vielleicht werde ich dann lernen, diese Gruppe anzuleiten. Vielleicht werde ich dann lernen, vor vielen Leuten zu predigen. Wisst ihr, was man in der Jüngerschaft eigentlich besonders lernt? Dich so wie Jesus zu bücken und jemand die Füße zu waschen. Den geringsten Dienst zu tun. Das lernst du da in besonderer Weise. Dafür brauchst du jemanden, der dir das beibringt. Und daran siehst du auch, ob jemand schon weit unterwegs ist mit dem Herrn, wenn er dazu bereit ist. Und wenn du vielleicht jemanden suchst und sagst, mit dem würde ich das gerne machen, dann guck erstmal dahin. Ist der bereit dazu? Bückt er sich und wäscht anderen im Gleichnis die Füße. Dann kannst du nämlich sehen, ob der weit vorangeschritten ist im Glauben. Kommen wir zum Schluss. Ich glaube, diese Zeit mit dem Elia hat den Elisa sehr, sehr geprägt. Und das kann man auch später bei ihm gut sehen. Der investiert nämlich in andere Personen. Das sind sogenannte Söhne der Propheten, eigentlich Prophetenschüler. Und er hält sich oft mit ihnen auf. Und sie können ihn beobachten. Da haben wir auch ganz kuriose Geschichten. Das eine habe ich vor kurzem erwähnt. Das vergiftete Essen. Oder der eine ist da am Fällen, da fliegt ihm das Eisen ins Wasser und durch ein Wunder plötzlich kommt es wieder hoch. Und die können jedes Mal den Elisa beobachten, wie ruhig er dabei bleibt. Oder der eine Prophetenschüler bekommt eine besondere Aufgabe. Der wird nämlich zu dem Jehu geschickt. Eigentlich die Aufgabe, die der Elia übernehmen sollte, ihn zu salben. Elisa gibt es am Ende einen Prophetenschüler weiter, diese Aufgabe. Und er erklärt, wenn ihr das mal anschaut, das ist ein zweiter König neu, ganz genau, wie er vorgehen soll. Und für den Prophetenschüler ist das etwas Aufregendes. Er geht dahin, am Ende sehen wir nur noch fliehen. Also der übermittelt nur noch seine Botschaft, muss zusehen, dass er da wegkommt. Was für ein Erlebnis. Und er hat so viel gelernt dadurch. Also darum geht es. Gottes Werk soll weitergeführt werden. Ich investiere in einen, er investiert vielleicht noch in andere und so wird es fortgeführt. Und ich weiß, der Herr kann am Ende noch viel, viel mehr tun. Und das erleben wir auch. Da werden Geschwister zugerüstet im Verborgenen. Manchmal sind es Leute, in die keiner richtig investiert hat. Wir erleben das plötzlich, wechseln Leute den Ortsplatz, kommen zum Beispiel hierhin oder woanders hin. Wir fragen uns, wie hat der Herr die hierhin geholt? Das sind manchmal Leute, in die haben wir niemals investiert. Das kann der Herr eben auch machen. Aber ich glaube, es sollte an unserer Seite niemals mangeln. Es wäre zu schade, wenn wir hier Potenzial haben und wir sagen, wir könnten hier noch investieren, wir könnten Aufgaben übernehmen, wir könnten noch in Leute investieren. Und wir tun es nicht und erwarten, dass der Herr irgendwie von außerhalb Leute hier hinschickt. Ich wollte uns einfach ermutigen, lasst uns die Augen aufmachen, vielleicht auch in kleinen Dingen und fragen, wie kann ich dem Herrn hier noch besser nachfolgen? Kann ich vielleicht noch jemanden mitnehmen, der mich begleitet? Hab da keine Angst. Es gibt manchmal Geschwister, die warten nur darauf, dass jemand sie an die Hand nimmt und die erwarten auch gar nicht große Dinge. Der Herr segne uns dabei. Amen. Amen.